Erster Kommandant an FU-8, auf maximale Feuerkraft heruntergehen. Der Pilot wiederholte den Befehl. Die Wolke versuchte, das entstandene Loch zu stopfen und umgab es mit einem unruhig züngelnden Wall. Doch wenn ihre vortastenden Arme von den flammenden Glut erfasst wurde, dann zog sie sich jedes Mal wieder ein. All das dauerte einige Minuten. Die Situation wurde immer brenzliger. Der Astrogator wagte nicht, die Wolke mit voller Kraft des Strahlenwerfers zu beschießen, weil irgendwo in ihr das zweite Flugzeug war. Grohan ahnte, worauf Horpach rechnete. Er hoffte, die Maschine würde durch die freigelegte Lücke herausgelangen. Aber nach wie vor war nichts von ihr zu sehen. FU-8 schwebte jetzt fast reglos und durchbohrte mit blendenden Laserbündeln die brodelnden Ränder des schwarzen Ringes. Der Himmel war noch ziemlich hell, doch über den Felsen unten krochen immer dichtere Schatten. Die Sonne ging unter. Mit einem Mal zuckte die zunehmende Dunkelheit im Tal in unheimlichen Lichtschein auf. Schmutzig rot wie ein Vulkanschlund unter einer Explosionswolke deckte sie mit bebendem Mantel das ganze Bild zu. Jetzt waren nur noch dunkle Schatten zu sehen, die miteinander verschmolzen und in deren Mitte das Feuer brodelte und fauchte. Die Wolkensubstanz, woraus sie auch immer bestehen mochte, war zum Angriff auf das vermisste Flugzeug übergegangen und verbrannte in fürchterlicher Glut an seiner Schutzhülle. Rohan blickte den Astrogator an, auf dessen erstarrten, ausdruckslosen Gesicht sich der schwankende Widerschein der Feuerlohe spiegelte. Das schwarze Brodeln und das darin tobende, nur zeitweilig in Flammenbündeln zusammengeraffte Feuer nahm die Mitte des Bildschirms ein. In der Ferne hob sich ein Bergriese ab. Rohan wartete. Die Miene des Astrogators sagte nichts. Aber er musste eine Entscheidung treffen. Entweder der oberen Maschine befehlen, der anderen zu Hilfe zu eilen, oder sie ihrem Schicksal überlassen und den Aufflieger beauftragen, nach Nordosten weiterzufliegen. Plötzlich geschah etwas Unerhörtes. Entweder hatte der Pilot der unteren, von der Wolke eingeschlossenen Maschine den Kopf verloren, oder an Bord war eine Havarie eingetreten. Jedenfalls durchfuhr ein Blitz das schwarze Gebrodel. Die Einschlagstelle leuchtete blendend hell auf und ringsumher stoben lange schwarze Streifen der von der Explosion zerfetzten Wolke davon. Die Druckwelle war so heftig, dass das ganze Bild schwankte und die Sprünge mitmachte, die der Luftwirbel der FU-8 aufzwang. Dann kehrte das Schwarz zurück und wurde immer dichter. Nur dieses Schwarz war da, sonst nichts. Der Astrogator beugte sich vor und sagte etwas zu dem Funker am Mikrofon. Er sprach so leise, dass Rohan seine Worte nicht verstand, aber der Funker wiederholte sie augenblicklich. Er schrie beinahe. Antiproton fertig machen! Volle Kraft! Zielwolke! Dauerfeuer! Der Pilot wiederholte den Befehl. Da rief einer der Techniker, die den Seitenschirm beobachteten, auf alles, was in der Maschine vorging, zu sehen war. Achtung, FU-8, höher, höher, höher! Aus dem bisher freien Raum im Westen raste mit Orkangeschwindigkeit eine schwarze Wirbelwolke heran. Eben war sie noch Seitenfront der Wolkenwand gewesen, hatte sich nun aber von ihr getrennt und stieg steil nach oben, Ausläufer hinter sich herziehend, die durch die heftige Bewegung abgespalten waren. Der Pilot, der diese Erscheinung den Bruchteil einer Sekunde vor der Warnung bemerkt hatte, riss die Maschine senkrecht hoch, doch die Wolke verfolgte ihn und spie schwarze Säulen in den Himmel. Er nahm eine nach der anderen unter Beschuss. Ein schwarzes Knäuel in der Nähe wurde frontal getroffen, teilte sich und wurde dunkler. Plötzlich bebte das ganze Bild. Als ein Teil der Wolkenwand bereits in die Zone der Radiowellen geraten war und die Verbindung zwischen Maschine und Bodenstation schlechter wurde, gebrauchte der Pilot wahrscheinlich zum ersten Mal den Antimateriewerfer. Schlagartig verwandelte sich die ganze Atmosphäre des Planeten in ein einziges Feuermeer. Der Purpurschein der untergegangenen Sonne war wie weggeblasen. Durch die gezackten Störungslinien schimmerte noch einen Augenblick lang die Wolke mit den aufsteigenden Rauchsäulen, die auseinanderquollen und sich weiß färbten, als eine zweite Explosion von noch furchtbarem Ausmaßen ihre glühenden Feuerstürze über das in Gas- und Rauchschwaden versinkenden Felsenchaos ergoss. Aber das war das Letzte, was sie zu sehen bekam, denn schon in der nächsten Sekunde löst sich das Bild, von den Ladungsfunken übersprüht, auf und verschwand. Nur der leere, helle Bildschirm flimmerte noch und beleuchtete die leichenblassen Gesichter der ringsum versammelten Männer. Horpach beauftragte die Funker, die beiden Maschinen zu rufen und ging mit Rohan, Jason und den anderen in die angrenzende Navigationskajüte. »Was ist Ihrer Ansicht nach diese Wolke?« fragte er ohne Einleitung. »Sie besteht aus Metallteilchen, eine Art ferngesteuerte Emulsion mit einem einheitlichen Zentrum«, antwortete Jason. Gab, und Sie? Bin derselben Meinung. Haben Sie Vorschläge? Nicht? Na, umso besser. Welcher Supercopter ist im besseren Zustand? Unserer oder der vom Condor? Chefingenieur? Beide sind in Ordnung, Astrogator, aber ich würde unseren vorziehen. Ausgezeichnet. Rohan, Sie wollten, wenn ich mich nicht irre, außerhalb des Schutzschirms arbeiten. Sie werden Gelegenheit dazu haben. Sie bekommen 18 Leute, doppelte Automatenbestückung, Schwingungskreislaser und Antiprotonen. Haben wir sonst noch was? Keiner antwortete. Ah, nun ja, vorläufig hat man nichts Vollkommeneres erfunden als die Antimaterie. Nun gut, Sie starten 4.31 Uhr, das heißt bei Sonnenaufgang, und versuchen, den Krater im Nordosten aufzufinden, den Regner in seinen letzten Meldungen erwähnt hat. Dort landen Sie bei offenem Kraftfeld. Unterwegs beschießen Sie bitte alles auf maximale Distanz. Halten Sie sich nicht mit Warten, Beobachten und Experimenten auf und sparen Sie nicht mit Schussenergie. Sollten Sie die Verbindung mit mir verlieren, dann machen Sie ruhig weiter. Wenn Sie den Krater gefunden haben, landen Sie, aber vorsichtig, damit Sie nicht über den Leuten niedergehen. Ich nehme an, Sie sind irgendwo in dieser Gegend. Er zeigte auf die Geländekarte, die die ganze Wand bedeckte. Hier, in dem rot gestrichelten Gebiet. Das ist nur eine Skizze, aber etwas Besseres habe ich nicht. Was soll ich nach der Landung tun, Astrogator? Soll ich Sie suchen? Na, das überlasse ich Ihnen. Nur eins beachten Sie bitte. In 50 Kilometer Entfernung von dieser Stelle dürfen Sie keinerlei Ziele mehr beschießen, weil dort vielleicht unsere Leute sind. Keine Bodenziele? Bis hierhin, der Astrogator unterteilte mit einer Handbewegung das Gebiet auf der Karte, dürfen Sie Ihre Vernichtungsmittel im Angriff einsetzen. Hinter dieser Linie dürfen Sie sich nur noch mit dem Kraftfeld verteidigen. Jason, wie viel hält das Feld eines Supercopters aus? Ein paar Millionen Atmosphären je Quadratzentimeter? Was heißt ein paar? Was soll ich damit anfangen? Wie viel habe ich gefragt? 5 Millionen? 20? Horpach sagte all das völlig gelassen und gerade dieses Gelassenheit des Kommandanten war an Bord am meisten gefürchtet. Jason räusperte sich. Das Feld ist mit 2,5 getestet worden. Na, ah, das hört sich schon anders an. Haben Sie das mitbekommen, Rohan? Wenn die Wolkenwand Sie bis an diese Grenze drückt, dann drücken Sie aus. Am besten nach oben. Im Übrigen kann ich Ihnen ohnehin nicht alles vorweg sagen. Er blickte auf die Uhr. 8 Stunden nach dem Start lasse ich Sie über alle Wellenbereiche rufen. Sollte das erfolglos sein, dann versuchen wir, entweder über trojanische Satelliten oder optisch Verbindung aufzunehmen. Wir lesen im Morse-Alphabet. Ich habe noch nie gehört, dass es nicht geklappt hätte. Aber wir müssen mehr einkalkulieren, als wir bisher gehört haben. Wenn auch die Laser nicht ausreichen, dann starten Sie 3 Stunden später und kommen zurück. Wenn ich nicht da bin... Sie wollen starten? Unterbrechen Sie mich nicht, Rohan. Nein, das habe ich nicht vor. Aber es hängt ja nicht alles von uns ab. Sollte ich nicht mehr hier sein, so begeben Sie sich bitte auf Planetenumlaufbahn. Haben Sie das mit einem Supercopter schon mal gemacht? Jawohl, 2-mal im Delta der Leier. Gut, Sie wissen also, dass es ein bisschen komplizierter, aber durchaus möglich ist. Die Umlaufbahn muss stationär sein. Die genauen Daten gebt Ihnen Strom vor dem Start. Auf der Umlaufbahn warten Sie 36 Stunden auf mich. Melde ich mich in dieser Zeit nicht, so kehren Sie auf den Planeten zurück. Sie fliegen zum Condor und versuchen, ihn in Betrieb zu nehmen. Ja, ich weiß, wie das klingt, aber Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben. Wenn Sie dieses Kunststück fertiggebracht haben, kehren Sie mit dem Condor auf die Erde zurück und erstatten dort Bericht. Noch Fragen? Ja, darf ich Kontakt mit diesem Zentrum aufnehmen, das die Wolke steuert, wenn es mir gelingt, es ausfindig zu machen? Ja, auch das überlasse ich Ihnen. Jedenfalls muss das Risiko in vernünftigen Grenzen bleiben. Ich weiß natürlich gar nichts, aber ich glaube, dieses Dispositionszentrum ist nicht auf der Oberfläche des Planeten. Im Übrigen scheint es mir fraglich, dass es existiert. Wie meinen Sie das? Wir hören doch über Funk das ganze elektromagnetische Spektrum ab. Wenn jemand diese Wolke mit Hilfe von Strahlen steuerte, so würden wir entsprechende Signale registrieren. Das Zentrum kann in der Wolke gesteckt haben. Ja, mag sein, ich weiß es nicht. Jason, ist es möglich, dass es eine Art von Fernverbindung gibt, die unabhängig ist von elektromagnetischen Wellen? Nein, das gibt es nicht, wenn Sie nach meiner Meinung fragen. Dann wonach soll ich denn sonst fragen? Was ich weiß ist, dass es nicht gleichbedeutend mit dem, was existiert oder existieren könnte. Wir kennen keine solche Art, das ist alles. Telepathie, bemerkte einer im Hintergrund. Dazu habe ich nichts zu sagen, entgegnete Jason trocken. Jedenfalls ist im erforschten Teil des Kosmos nichts dergleichen entdeckt worden. Meine Herren, wir können unsere Zeit nicht mit nutzlosen Diskussionen vergeuden. Holen Sie Ihre Leute zusammen, Rohan. Bereiten Sie den Supercopter vor. Die ekliptischen Bahnangaben erhalten Sie in einer Stunde von Strom. Kollege Strom, bitte berechnen Sie eine konstante Umlaufbahn mit 5000 Apogeum. Jawohl, Astrogator. Der Astrogator öffnete einen Spalt breit die Tür der Steuerzentrale. Wie steht's, Turner? Nichts? Nichts, Astrogator. Das heißt nur Knackgeräusche, eine Menge statischer Störung, sonst nichts. Keine Spur von Emissionsspektrum? Keine Spur. Das bedeutet, dass keine der beiden Maschinen noch Waffen benutzt, dass sie aufgehört haben zu kämpfen, dachte Rohan. Wenn sie Aktion mit Laserfeuer oder auch nur mit Induktionswerfern fortsetzen würden, dann würden die Messgeräte des Unbesiegbaren das auf einer Entfernung von etlichen 100 Kilometern feststellen. Rohan war zu sehr von den dramatischen Situationen gefesselt, als dass ihn der Auftrag des Astrogators beunruhigt hätte. Im Übrigen hätte er auch gar keine Zeit dazu gehabt. In dieser Nacht tat er kein Auge zu. Alle Einrichtungen des Supercopters waren zu überprüfen. Zusätzliche Tonnen Treibstoff mussten getankt, Vorräte und Waffen mussten verladen werden, sodass sie mit Mühe und Not zur festgesetzten Stunde fertig wurden. Und die 70 Tonnen schwere, zweistöckige Maschine hob sich, Sandwolken aufwirbelnd, in die Luft und flog frei gerade nach Nordosten. Gleich nach dem Start stieg Rohan auf 15 Kilometer Höhe. Im Bereich der Stratosphäre konnte er Höchstgeschwindigkeit entwickeln. Außerdem war er dort weniger in Gefahr, der schwarzen Wolke zu begegnen. Das nahm er zumindest an. Vielleicht hatte er recht, vielleicht war es aber auch nur ein glücklicher Zufall. Jedenfalls setzten sie eine knappe Stunde später in der schrägen Sonne über einem versandeten Krater, dessen Boden noch im Morgendämmer lag, zur Landung an. Bevor die nach unten ausbrechenden heißen Gassäulen Sandfontänen hochsteuerten, alarmierten die Bildoperateure die Navigationskabine mit der Meldung, etwas Verdächtiges im nördlichen Kraterteil entdeckt zu haben. Die schwere Flugmaschine hielt an, leicht zitternd wie auf einer unsichtbaren, gespannten Feder, und aus 1500 Meter Höhe wurde die Stelle einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Der Bildschirm des Vergrößerers zeigte auf graubraunem Hintergrund winzige Rechtecke, die sich in geometrischer Anordnung um ein größeres stahlgraues Rechteck gruppierten. Rohan erkannte gleichzeitig mit Garb und Balmin, die neben ihm am Steuer saßen, die Fahrzeuge von Regners Expedition. Ohne zu zögern und unter Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln landeten sie nicht weit davon entfernt. Die Teleskopbeine des Supercopters arbeiteten noch und knickten gleichmäßig ein, als das Fallreb bereits hinabgelassen wurde und zwei mit einem beweglichen Kraftfeld abgeschirmten Aufklärungsmaschinen ausgesandt wurden. Das Kraterinnere ähnelte einer flachen Schüssel mit schartigen Rändern. Eine schwarzbraune Lavakruste bedeckte den zentralen Vulkankegel. Um die 1,5 Kilometer zurückzulegen, so viel betrug ungefähr die Entfernung, brauchten die Aufklärungsfahrzeuge wenige Minuten. Die Funkverbindung war ausgezeichnet. Rohan sprach mit Garb, der in dem ersten Transporter war. »Die Steigung hört auf, gleich werden wir sie sehen«, sagte Garb einige Male und plötzlich schrie er, »Da sind sie, ich sehe sie!« Ruhiger fügte er hinzu, »Anscheinend alles in Ordnung. 1, 2, 3, 4, alle Maschinen sind da. Aber warum stehen sie in der Sonne?« »Und die Leute, sehen Sie die Leute?« erkundigte sich Rohan, der mit zusammengekniffenen Augen vor dem Mikrofon saß. »Ja, etwas bewegt sich dort. 2 Männer. Da, noch einer. Und einer liegt im Schatten. Ich sehe sie, Rohan.« Seine Stimme entfernte sich. Rohan hörte ihn etwas zu seinem Fahrer sagen. Dann ertönte ein dumpfes Echo vom Abschuss einer Rauchrakete. Garbs Stimme war wieder da. »Das war zur Begrüßung. Der Rauch wurde ein bisschen in die Richtung geweht. Gleich wird er sich verteilen. Jag, was ist dort? Was ist los? Hey, ihr da?« »Hallo, Garb, Garb«, wiederholte er mit Starnlippen. Der Schritte im Sand näherten sich, der Lautsprecher knarrte. »Rohan?« Garbs Stimme klang fremd, er keuchte. »Rohan, dasselbe wie bei Kertelin. Sie sind nicht bei Sinn. Sie erkennen uns nicht, sie sprechen nicht. Rohan, hören Sie mich?« »Ich höre. Sind alle so?« »Es sieht so aus, ich weiß es noch nicht. Jag und Turner gehen von einem zum anderen.« »Ja, was denn, und das Feld?« »Das Feld ist ausgeschaltet, es ist nicht da. Ich weiß nicht, offenbar haben sie es ausgeschaltet.« »Kampfspuren?« »Nein, nichts. Die Fahrzeuge stehen da, alle heil, unbeschädigt. Und die Männer liegen oder sitzen herum. Man kann sie rütteln, so viel man...« »Was? Was ist los? Was ist dort los? Hallo?« An Rohans Ohr schlug ein verzerrter Laut, der von gedehnten Winseln unterbrochen wurde. Er biss die Zähne zusammen, aber er vermochte ein Gefühl der Übelkeit, das ihm die Eingeweide schnitt, nicht zu überwinden. »Allmächtiger Himmel, das ist Gralef«, schrie Garb entsetzt auf. »Gralef, Mensch, erkennen Sie mich nicht?« Sein Atem füllte verstärkt die ganze Kabine. »Er auch«, stieß er keuchend hervor, Dann schwieg er einen Augenblick, als wollte er Kräfte sammeln. »Rohan, ich weiß nicht, ob wir allein damit fertig werden. Die müssen alle hier weg. Schicken Sie uns noch mehr Leute her.« »Ja, sofort.« Eine Stunde später hielt der grauenvolle Zug und den Metallrumpf des Supercopters. Von den 24 Leuten, die mit der Expedition aufgebrochen waren, hatten sie nur 18 gefunden. Das Schicksal der übrigen 4 war unbekannt. Die meisten hatten sich gutwillig, ohne Widerstand zu leisten, wegführen lassen. Aber bei 5 hatte man Gewalt anwenden müssen, weil sie nicht von der Stelle weichen wollten. 5 Tragen kamen in ein improvisiertes Lazarett auf dem Unterdeck des Supercopters und die 13 Männer, die mit ihren maskenhaft starren Gesichtern einen furchtbaren Anblick boten, wurden in einen gesonderten Raum gebracht, wo sie sich widerspruchslos in die Kojen betten ließen. Man musste ihnen Kleider und Schuhe ausziehen, denn sie waren hilflos wie Neugeborene. Rohan stand als stummer Augenzeuge im Gang zwischen den Bettreihen und stellte fest, dass die meisten ihre passive Ruhe beibehielten, jene aber, die mit Gewalt hereingeführt werden mussten, mit unheimlicher Stimme jammerten und greinten. Er ließ alle unter der Obhut des Arztes und schickte den gesamten verfügbaren Maschinenpark auf die Suche nach den Verschollenen. Er hatte jetzt viele Wagen, weil er die verlassenen Maschinen in Gang gebracht und mit eigenen Leuten besetzt hatte. Eben hatte er die letzte Gruppe abgefertigt, da rief ihn der Informator in die Kabine. Sie hatten Verbindung mit dem Unbesiegbaren. Er wunderte sich nicht einmal, dass es geglückt war. Er war überhaupt nicht mehr in der Lage, sich über etwas zu wundern. Mit knappen Worten berichtete er Horpach. »Wer fehlt?« wollte der Astrogator wissen. »Regner selbst, Benixen, Korotko und Miet.« »Was ist mit den Flugzeugen?« fragte Rohan seinerseits. »Ich habe keine Nachricht.« »Und die Wolke?« »Ich habe heute Morgen eine Dreierpatrouille ausgesandt. Vor einer Stunde ist sie zurückgekommen. Dort ist keine Spur von der Wolke zu sehen.«
»Nichts? Gar nichts?«
»Nein, nichts.«
»Auch nicht die Flugzeuge?«
»Nichts.«